Weiterdenken, weitergehen. Der Podcast der Salvatorianer. Hallo, ich darf Sie herzlich begrüßen zu Weiterdenken, weitergehen, dem Podcast der Salvatorianer. Mein Name ist Robert Sonnleitner und in Folge 5 durfte ich Schwester Christine Roth, Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz, vor dem Mikrofon begrüßen. Die Missionarin Christi war in diesem Fall nicht in ihrer Funktion als Generalsekretärin meine Gesprächspartnerin, sondern als Autorin. Im Juni 2023 wird anlässlich des Jubiläums 100 Jahre österreichische Provinz der Salvatorianer auch ein Jubiläumsbuch mit dem Titel Erweckte Begeisterung erscheinen. Das Buch beinhaltet zahlreiche Aufsätze, die sich mit Vergangenheit und Zukunft der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer beschäftigt. Schwester Christine Roth hat auch einen Beitrag geliefert, in dem sie sich mit dem Ordensleben in Österreich im Zeitraum von 1960 bis 1980 auseinandersetzt. Schwester Christine Roth, du beschäftigst dich in deinem Buchbeitrag mit dem Ordensleben zwischen 1960 und 1980. Diese Jahre waren, ich zitiere, aufregend im Sinne von inspirierend, hoffnungsvoll und ermutigend, aber auch aufregend im Sinne von überfordernd, erschreckend und irritierend. Wie ist das gemeint?
Als ich diese Anfrage bekommen habe, Ordensleben zwischen 1960 und 1980, hat mich das selber gelockt, weil es selten, natürlich ist immer vieles im Umbruch, im Wandel, in Veränderung, im ganzen Leben, in der Politik, in der Geschichte, aber es ist selten so verdichtet wie in diesen zwei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Wenn ich nur denke an die wilden 60er, von denen man da spricht und was sich da alles ereignet hat, aber was sich auch alles auf den Kopf gestellt hat. Ich habe gesagt, es war aufregend im Sinn von verlockend, da tut sich was, da kann ich dran gehen, da kann ich mitgestalten und endlich verändert sich bei manchen vermeintlichen oder wirklich verstaubten Gegebenheiten was, wenn man nur denkt an den Muffin, den Talaren und so weiter. Aber aufregend war es natürlich auch im Sinn von überfordernd, zu schnell, erschreckend, orientierend, wo die Frage ist, wie viel Veränderung verträgt der Mensch auf einmal? Und es war noch in einem viel weiteren Sinn aufregend, weil ich ja nicht alleine auf der Welt war, sondern in jedem Zusammenleben, in Familien, in Orden, da gibt es und gab es immer die schnelleren und langsameren, die veränderungsfreudigeren oder die vorsichtigeren. Und da ist es ordentlich abgegangen. Was ist jetzt dran und was sollte schon längst? Und du bist ja nie mit irgendwas zufrieden und du setzt dich ja nie in Bewegung und so weiter. Da ist es auch kommunikativ und im Zusammenleben ordentlich hergegangen. So weit, so gut. Das war eh schwierig genug. Aber noch schwieriger war es, wenn man gemeinsame Entscheidungen treffen musste. Dann hat jemand sozusagen die Deutungs- und Entscheidungsmacht und muss feststellen, was jetzt dran ist und was zu tun ist und wie es zu tun ist.
Du unterscheidest, weil ich verstanden habe, drei Phasen. Ordensleben vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sozusagen dann während des Zweiten Vatikanischen Konzils und nach dem Konzil. Vor dem Konzil sprichst du davon, dass Ordensleben ein weithin akzeptiertes Lebensmodell war, fast so etwas wie ein Betriebs- und eine Lebensgemeinschaft mit einer klaren Ordnung in Hierarchie, in Aufgabenverteilung. Die Vorteile waren Sicherheit, die Nachteile war, so nennst du es, eine gewisse Weltfremdheit bei allen, vor allem bei Ordensfrauen. Gleichzeitig ermöglichte dieses Leben gerade für Frauen ein relativ unabhängiges Leben mit völlig neuen Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Ist das nicht auf gewisse Art und Weise ein Widerspruch?
Nein, ich gehe noch einen Schritt zurück. Das akzeptierte Lebensmodell und die Betriebs- und Lebensgemeinschaft. Die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das ist ja das auch, was wir in den Kulturwissenschaften oder in der Soziologie als die vormoderne Zeit beschreiben. Weitgehend aus dem landwirtschaftlichen Denken, aus dem bäuerlich-ländlichen Lebensmodell. Und Da gab es eben diese sehr klaren Ordnungen über viele Generationen hinweg, wie ich lebe, welchen Beruf ich ergreife, wie ich mein Leben gestalte, was meine Rolle als Frau oder als Mann ist oder als Jüngster oder als Ältester, wer dann ins Kloster geht oder ins Priesterseminar. Das waren relativ, relativ geordnete Welten. Natürlich darf man es auch nicht vereinfachen und nicht romantisieren. Und Konflikte und Knirschen hat es immer gegeben. Aber dem war ja auch ein Stück weit das Ordensleben nachgebaut. In diesen sehr klaren Welten, Aufgabenteilungen, wer hat das Sagen, wie versteht man Gehorsam. Und viele, gerade Ordensfrauen, die waren das gewöhnt von Kindheit an, dass sie den Eltern und in der Geschwisterreihe und vor allem den Brüdern gehorsam waren. Und das haben sie halt im Orden weitergelebt. Und natürlich hat es immer schon ein Aufbegehren gegeben. Aber eigentlich waren das klare Logiken, wem man sich wie ein- oder unterzuordnen hat. Naja, und jetzt zu dieser Spannung, gerade bei Ordensfrauen. Manche Frauen, wie auch sonst, haben das dankbar entgegengenommen und haben sich eingeordnet und haben sich gerne immer in die zweite Reihe gestellt. Auch bei verheirateten Frauen haben sich am Erfolg oder an der Position oder vielleicht auch am Glanz ihres Mannes gefreut. Und haben dann zu Hause halt regiert. Aber gut, es geht hier ja nicht um das Ehekonstrukt damals, es geht um Orden. Auch viele Ordensfrauen haben sich gerne eingefügt, haben geschätzt, dass sie versorgt sind, dass sie trotz allem eine hohe gesellschaftliche Position haben, wenn sie zum Beispiel auf Heimaturlaub dann gekommen sind. Da war schon so etwas wie sozialer Aufstieg. Gleichzeitig waren gerade in Frauenorden also Gehorsamsrituale ohne Ende. Also gehorsam zu sein mit Vernunft oder dann auch ohne Vernunft, das war die größte Tugend, der größte Beweis für Bereitschaft, sich einzufügen. Und das ist ja dann auch fast legendär geworden. Also man kann ja bis heute kaum mehr das Wort Gehorsam in den Mund nehmen, weil da alle diese Bilder von ziemlichen Zerrformen auftauchen. Und die waren oft nicht erfunden, manches Mal natürlich schon übertrieben, aber da gab es ein Aufbegehren. Und wer konnte aufbegehren? Und das waren oft einmal, weil ich gefragt worden bin nach Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, das waren halt oft einmal die, die bessere Ausbildungen hatten, die vielleicht eloquenter waren, ob intelligenter, weiß ich jetzt nicht, aber die andere Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hatten. Die haben aufbegehrt. Manches Mal mussten die auch gar nicht aufbegehren, sondern das ist ja bekannt, auch schon seit mehreren Jahrhunderten, dass Orden für Frauen nicht nur diese Gehorsamsinstitutionen waren, sondern im Gegenteil, dass sie gerade dort Entfaltungsmöglichkeiten hatten, wie das für andere Frauen noch längst nicht denkbar war. Also diese Lehrerinnen, da gab es also bei den alten Schulorden, bei den Mary Ward-Schwestern zum Beispiel, da gab es relativ viele hochintellektuelle Frauen, was wahrscheinlich sonst als verheiratete Frau nicht möglich gewesen wäre, sich so zu bilden und zu exponieren.
Du schreibst in deinem Buchbeitrag auch, dass die 50er Jahre sozusagen die Schrecken der beiden Weltkriege erst einmal verarbeiten mussten. Du nennst das die Zeit der Heimatfilmromantik. Gleichzeitig ging das Hand in Hand mit einer Art Reformstau. Die 60er Jahre, die viele Umbrüche in der Gesellschaft oder im privaten Leben mit sich brachten, auch in der Kirche. Ist es ein Zufall, dass das Zweite Vatikanische Konzil in dieses Jahrzehnt fällt?
Ja, natürlich ist es kein Zufall. Diesen Begriff mit der Heimatfilmromantik, den habe ich mir abgekupfert von Franz Gmeiner-Pranzl, dem Professor für interkulturelle Theologie in Salzburg, der viel forscht und denkt, nicht nur über Kultur im Sinn von Europa, Asien, Afrika, sondern auch im Sinn von Lebenskulturen. Und er hat sozusagen die Ordenskultur oder überhaupt die Kirchenkultur ein Stück erforscht, und es geht noch weiter darüber hinaus. Er sagt, also in der Kirche, in Familien, im Frauenbild, im ganzen Bildungssystem, das sind im politischen System, das sind spätestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts Reformen angestanden. Aber Europa war mit zwei Weltkriegen und mit dem Überleben beschäftigt. Und dann kamen die Jahre des Aufbaus, und da nennt er dann eben die 50er Jahre die Jahre der Heimatfilmromantik, wo es immer klar war, wer die Guten und die Bösen und die Braven und die Netten und die Heimtückischen sind, und gewonnen haben natürlich immer die Guten. Und er sagt, man hätte damals noch gar nicht ausgehalten, diesen Schrecken auf sich wirken zu lassen, hatte man ja auch genug davon, und dann auch noch in Reformen zu gehen. Und dann, das hat dann auch den Reformstau gebracht. Also praktisch erst mit 50 Jahren Verspätung ist dann wirklich vieles wie so ein Dammbruch dann in die Gänge gekommen, so richtig durchgebrochen. Und nein, natürlich ist es kein Zufall, dass das Zweite Vatikanische Konzil in diese Zeit fällt. Ironie des Schicksals, dass es halt ein alter Mann erfunden hat, der vielleicht selber schon lang gesehen hat, allerhöchste Zeit, an manches dran zu gehen. Und ja, auch das Zweite Vatikanische Konzil, es war ja nicht so eine klare Sache, wie das gehen wird und wie es ausgehen wird, aber dass es vieles auf den Kopf gestellt hat, das ist völlig klar. Aber das ist in sich eine dramatische Geschichte. Und als der erwähnte alte Mann Johannes der 23. im Juni 1963 gestorben ist, ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Konzils, da war ja absolut nichts klar und nichts fertig. Das ist für mich auch immer beeindruckend. Also wenn ich Veränderungen anzettle, es ist nicht so klar, wie es wird, und vor allem, sie sind nicht so schnell zu haben. Jedenfalls Johannes hat es nicht mehr erlebt.
Na gut, was ist auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil passiert?
Ja, unendlich viel, das kann man gar nicht so schnell sagen. Aber um das jetzt in einem, also das ist eine schamlose Verkürzung, aber ich nenne es mal so, auf dem Konzil haben sich Gott und die Welt wieder getroffen und wieder versöhnt. Das klingt vielleicht theatralisch und es ist auf jeden Fall verkürzt, aber ich persönlich bin auch unendlich dankbar, dass sich dieses Denken einer gespaltenen Welt grundlegend verändert hat. Hier die göttliche Welt, hier die menschliche Welt, hier Kirche, hier Gesellschaft und normales Leben, hier übernatürlicher Stand, da haben wir natürlich, wir Ordensleute, dazugehört, hier die natürlichen, und das hat niemandem gut getan. Und vor allem ist Gott, Glaube, Kirche dadurch in eine Sonderwelt verdrängt worden. Und genau das wollte das Konzil nicht oder hat damit aufgeräumt. Das ist auch nicht biblisch, das ist auch nicht vom Ursprung her, sondern Gott ist mitten in der Welt drinnen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Ordensleben. Bis heute höre ich von manchen Ordensleuten, als ich noch in der Welt war, dann frage ich mich manches Mal, ja, wo bist du denn heute? Und manches Mal bin ich auch erschrocken, wenn wir so manches Mal so Zeitreisen machen, wie war denn das vor so und so vielen Jahrzehnten, wie wenig auch gewusst wird, was sich damals politisch, gesellschaftlich und so weiter von der Lebenskultur her getan hat. Also in Kürze, das Konzil hat Gott und Welt wieder zusammengebracht, und das wird ja auch in diesem prominenten Zitat deutlich: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, also die ganz normalen Menschen, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger und Jüngerinnen Christi. Das ist sozusagen das Bekenntnis schlechthin. Also im ganz normalen Leben, in allen seinen Farben und Facetten, da will sich Gott bemerkbar machen.
Für die Orden ein wichtiges Ergebnis war die Schrift Perfekte Caritatis. Du schreibst, die Schrift hatte trotzdem eher provisorischen Charakter. Warum?
Man hatte sich mit dem Ordensleben schon während des Konzils schon davor beschäftigt, in der großen Kirchenkonstitution. Und das ist sozusagen die feierliche theologische Grundlegung. Alles richtig, aber furchtbar feierlich, dogmatisch, auf die künftige Welt hinweisend und so weiter. Und dann ist man draufgekommen, man muss das Ordensleben oder man will es auch noch eigens thematisieren. Und dann hat man dieses Dokument, Perfekte Caritatis, es ist eines der kürzesten aller Konzilsdokumente, hat man dann noch schnell, ganz schnell vor Ende des Konzils verabschiedet. Und da heißt es gleich in Paragraph 1, also das fasst jetzt noch einmal das Ordensleben zusammen, aber wir müssen dann einmal bei anderer Gelegenheit dann noch weiter drauf schauen. Gleichzeitig muss man Perfekte Caritatis natürlich zugute halten, natürlich werden da schon wichtige und richtige Dinge gesagt. Zum Beispiel, es geht um eine Zeitgemäßheit des Ordenslebens. Was kann dazu helfen? Erstens, zurück zur Verbindung mit Gott selber, der ja eigentlich so der Motor für alles ist. Zweitens, zurück zur Gründungsgestalt und was er oder sie ursprünglich wollte. Und drittens, in Kontakt treten mit den Zeichen der Zeit, also mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten, wie sie heute sind. Und daher die Hausaufgabe dieses Dokuments, sozusagen, sage ich jetzt flapsig, Leute, geht dran, buchstabiert das alles noch einmal durch für eure Ordensgemeinschaften und fasst das in den sogenannten Konstitutionen. Das sind, kann man sagen, die Statuten oder Leitlinien jedes Ordens. Man nennt das in der Ordenssprache die Konstitutionen.
Der Jesuit Friedrich Wulff meinte, man hatte zwar Wandel gewünscht, aber jetzt gab es mehr Wandel als Kontinuität. Das führte zur Verunsicherung. Und du schreibst auch, die Zeit um 1970, da gab es mehr Austritte als Eintritte. Wie hängt das zusammen?
Also zunächst einmal, das Leben besteht ja immer aus Stabilität und Veränderung, aus Wandel und Kontinuität. Und natürlich, in Zeiten einerseits von Reformstau heißt es, dass Veränderung absichtlich oder unabsichtlich zurückgehalten wurde. Das macht was mit dem ganzen Thema. Aber man muss auch sagen, dass in der Ordenswelt war Treue, Beständigkeit, Stabilität, das waren unendlich hohe Werte. Nur ja, nichts verändern, und das war sozusagen der Inbegriff der Tugendhaftigkeit, ja, Treue. Und das ist halt immer, wenn man was übertreibt unendlich, dann wird es ideologisch und dann erstarrt es und dann dient es nicht mehr dem Leben. Ja, Friedrich Wulff, Jesuit, war natürlich ein vorausschauender, weitblickender, offener Mensch, und ja, er sagt, natürlich wollten wir Veränderung so viel wie möglich. Und gleichzeitig ist es auch so, in meinem menschlichen Leben ist es immer die Frage, wie viel davon schaffe ich auf einmal? Wie viel ist verkraftbar? Wie viel brauche ich trotzdem an Beständigkeit? Ich kann mich und das Leben nicht völlig neu erfinden oder auch immer nur in gewissen Portionen. Alles auf einmal, das geht sowieso nicht. Naja, und das verunsichert natürlich vor allem, wenn ich vorher über Jahre und Jahrzehnte auf Beständigkeit trainiert war. Und plötzlich ändert sich alles. Und dann wurde ja auch manches Mal gefragt, im Buch kommt es auch vor, ja, wie soll man denn das alles aushalten? Und vor allem diese heute nicht mehr belastbaren Jungen, wie sollen die das aushalten? Und wenn ich mir denke, wer die damals Ende der 60er Jahre Jungen waren, das sind die heute ungefähr 80-Jährigen, und die sagen übrigens dasselbe heute wieder. Wie sollen die Jungen das aushalten? Die halten ja nichts mehr aus. Also das ist ja eh so alt wie die Menschheit selber, das wiederholt sich immer. Trotzdem, die Frage ist, die bleibende, relevante Frage ist, wie viel ist bewältigbar tatsächlich für Geist und Leib und Seele in einer Person oder auch in einem Sozialgefüge, in einer Gemeinschaft.
Du hast ja schon erwähnt, eine der großen Dinge des Konzils war, Gott und die Welt gewissermaßen auf einen Punkt wiederzubringen. Das ist aber, so schreibst du auch, nicht ganz friktionsfrei abgelaufen. Hier ein Zitat: Die Ordensleute atmen den Pesthauch einer materialistischen, erotisierten Welt ein.
Das ist sicher eines der dramatischsten Zitate im Buch und die ich bei meinen Literaturstudien gefunden habe. Hat mich auch ordentlich erschreckt und darum habe ich es hineingenommen. Es zeigt eben, wenn es Umbruchzeiten gibt, die einen wollen das, die anderen wollen das nicht. Und Veränderungen machen immer Stress, bringen Verunsicherung. Selten sagt jemand, das überfordert mich jetzt oder ich habe Angst davor, wie das werden wird. Das Normalere ist, dass Menschen in Abwertungen gehen und dass sie sagen, ja, das, was willst du denn damit oder das ist ja nichts oder Gottes Willen, was könnte alles passieren. Und das ist für mich so wirklich ein Ausdruck dessen, da wurden wirklich nur mehr die Gefahren gesehen, die es natürlich immer gibt, ja, aber die dann übersteigert ohne Ende der Pesthauch. Diese Person hat anscheinend auch einen Sinn fürs Dramatische gehabt. Ja, es ist vieles in der Welt, ist nicht erfreulich, aber es hilft auch nichts, in die Abwertung zu gehen, sondern es geht darum, Bewegungen des Lebens wahrzunehmen. Aber eben, ich habe es gelesen als einen Ausdruck einer Irritation und als einer Überforderung.
Du schreibst auch über Generationskonflikte in den Ordensgemeinschaften.
Also die Generationen, die waren ja noch anders oder anders gelagert. Logisch waren sie auch anders, aber jetzt rein von den Zahlen her. Es gab viele sogenannte Alte, es gab viele sogenannte Junge, im Unterschied zu heute, da komme ich dann noch drauf. Und es gab auch viele dazwischen, das sind meistens die, die in Leitungsverantwortung sind und die einen und die anderen zusammenhalten müssen, sollen, wollen. Und alleine das ist ja schon interessant, das ist heute natürlich deutlich anders geworden. Also dieses vergleichsweise gleiche Kräfte messen oder das Match zwischen den Generationen, das gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist natürlich ein Stück die Problematik heute, dass diese vielen Alten, die damals Jungen, heute wenigen Jungen gegenüberstehen. Und wo die sich oft fragen, ja, mit wem kann ich mich denn überhaupt noch reiben? Mit den Großmüttern geht es irgendwie schlecht. Ja? Und untereinander sind nicht so viele da. Wie kann das gehen? Das ist so eine Seite des Generationenkonflikts. Bis Auswirkungen heute. Tatsache war, man hat damals auch unendlich experimentiert. Und eben wenn ich mit Orden arbeite und oft mit Zeitreisen gearbeitet habe, wo sie dann Geschichten erzählen, wie verwegen sie waren und wo sie sich in der Nacht was aus der Küche geholt haben und wo sie Kreuze abgehängt haben und mit der Kleidung experimentiert haben. Natürlich, das war so ein Aufbegehren und das hat denen, die fest daran geglaubt haben, dass das so sein muss, gar nicht gefallen. Und dann kommt auch noch ein Phänomen dazu. Ein Verständnis war ja, also wenn diese Jungen da kommen, die müssen erzogen werden. Und man muss in den Orden hineinwachsen und in die Ordensdisziplin und so weiter. Und dann, und auch schon damals, in den 60er, 70er Jahren, die Jungen, die damals kamen, die wollten nicht mehr erzogen werden. Davor hat man das noch so sozusagen zur Kenntnis genommen oder in Kauf genommen. Und das hat auch ziemlich Konflikte ausgelöst. Die haben gesagt, also wir können auch denken, wir können auch mitreden, wir haben auch schon was vom Leben begriffen und lasst uns mitgestalten und wir sind eh bereit dazu. Und das war natürlich für manche zusätzlich irritierend, dass die Jungen nicht mehr nur erzogen oder schon gar nicht erzogen werden wollen, sondern dass die sofort gekommen sind mit einem gewissen Selbstvertrauen und auch mit einem Gestaltungswillen.
Der Konzilstheologe Johann Baptist Metz sah die Situation der Orden sekundär als Nachwuchskrise. Er meinte, primär sei sie eine Funktionskrise.
Ja, also Metz hat ja dieses Buch geschrieben, Metz der Nicht-Ordensmann, aber trotzdem der große Sympathisant. Zeit der Orden, Fragezeichen. Und man merkt bei jeder Zeile seine Wertschätzung für die Orden. Und das ist natürlich fein, so einen weitblickenden Sympathisanten zu haben. Und es wäre nicht Metz, wenn er nur bei den rein explizit theologischen Dingen wäre. Er fragt sich immer, was hat denn das so mit dem ganzen Kontext, mit der ganzen Umwelt zu tun? Und dann nimmt er wahr, dass Kirche ja insgesamt sich dramatisch ändert, in Krise, in Frage steht, im Umbruch, wie auch immer. Und dass Kirche insgesamt sich fragt, wer sind wir jetzt in einer sich veränderten Welt? Und von daher, er nennt es Funktionskrise, wozu sind wir da, könnte man sagen. Ich glaube, soweit ich es verstanden habe, er meint, dass so etwas zuerst ist eine Art Identitätskrise. Wer sind wir jetzt, Ordensleute? Zuerst ist auch so etwas wie eine Glaubenskrise oder ein Glaubensbedeutungsverlust, sagen wir heute. Und daraus folgt eben erst die Nachwuchskrise oder die Veränderungen bei den Eintretenden. Und daher ist es weise, nicht nur auf die Zahlen hinzuschielen, ja, sondern sich zu fragen, was hat das mit uns zu tun? Und jetzt nicht schuldhaft mit uns, sondern vielleicht ist es auch nicht so klar, wer sind Orden und Ordensleute heute? Und wozu braucht man uns heute? Vielleicht ist genau das der Punkt, dass das unsere Hausaufgabe heute ist, uns da selber neu zu verstehen, zu erfinden und uns plausibel zu machen. Und das finde ich so grandios beim Metz, dass er das so in Zusammenhang bringt und so durchschaut. Das ist auch schon mein Fazit eigentlich. Die Hausaufgabe liegt bei uns.
Hast du für dich selbst eine Antwort gefunden auf die Frage, wer wir sind, wozu brauchen wir Orden?
Naja, ich glaube natürlich, dass es Orden braucht. Brauchen ist halt ein schwieriges Wort, weil es so mit verzweckt konnotiert ist. Ob wir jetzt viele sind oder nicht, aber das eine ist, ich glaube, es wird immer Menschen geben, ob Ordensleute oder nicht, die eine besondere Gottessehnsucht haben. Und Ordensleute tun das halt in einer besonderen Weise. Ja? Die machen das öffentlich, in Profess, in Gelübden, öffentlicher als das andere tun. Ordensleute leben das mit anderen gemeinsam, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und Ordensleute setzen sich miteinander für etwas über mich und uns hinaus ein. Und das wird, so etwas wird immer bleiben. Das Ordensleben wird sich sehr verändern und es wird sich sehr reduzieren. Aber es wird bleiben. Und ich möchte dem nicht nur nachweinen, wenn wir heute in Zeiten vieler Schließungen leben, dann ist für mich die Perspektive richtig. Wenn wir vor kurzem erfahren haben, dass ein Kloster in Oberösterreich nach 100 Jahren seinen offiziellen Status beendet, dann, ja, einerseits ist es ein Grund zur Trauer. Andererseits sage ich, die waren 100 Jahre dort. Die haben 100 Jahre dort ihren Glauben gelebt, mit Menschen kommuniziert, ihren Glauben weitergegeben. 100 Jahre, und oft sind sie auch noch viel mehr als 100 Jahre. Warum sagen wir immer, es muss noch mehr sein, wenn zum Beispiel ein Familienbetrieb in der so und so vielten Generation nach 100 Jahren oder 150 sagt, so, jetzt darf es genug sein, ja, dann ist es auch gut. Und dann wünsche ich mir, dass mehr darauf geschaut wurde, was wurde dort gelebt oder bewirkt oder vollbracht oder was für ein Segen war das, als was ist nicht mehr. Das tut uns nicht gut. Also das nährt unsere Seelen nicht, dieses so ins Defizitäre zu gehen und in diese Abgesänge, sondern zu schauen, es war für eine bestimmte Zeit in der Geschichte und jetzt darf es auch gut sein.
Zu guter Letzt noch eine private Frage. Was hast du selbst von diesem Wandel mitbekommen?
Naja, viel. Also ich bin ja selber Jahrgang 59. Das heißt, als diese beschriebene Zeitspanne begonnen hat, war ich halt noch Kind und habe selber nicht wahnsinnig viel aktiv mitgestaltet. Aber ich bin in einer privilegierten Situation. Ich habe doch einiges mitbekommen. Ich komme aus La an der Theia, wo damals in den 60er Jahren ein junger Pfarrer namens Helmut Kretzel war. Und er, frisch vom Konzil, voll des süßen Weines, er hat dann vieles verändert, sensationelle Dinge, sage ich schmunzelnd. Vorabendmesse, Handkommunion, Volksaltar, Deutsch als liturgische Sprache. Und meine Familie war insgesamt kirchlich interessiert und schon ein bisschen konservativ, aber durch diesen Pfarrer, den man dann auch sehr geschätzt hat, konfrontiert mit diesen Neuerungen. Und man ließ sich auch konfrontieren, man ist nicht einfach weggegangen. Und das heißt, es war, eben als Kind habe ich das mitbekommen, wie man halt vieles auch durch Mithören und Mitschauen und Abschauen lernt, habe ich mitbekommen, also Kirche ist was Spannendes, was Interessantes, da darf sich vieles wandeln, manches wird gleich bleiben, aber es wandelt sich mehr, als man bisher angenommen hat und vor allem, es ist lebendig. Und das ist der Clou bei allem oder auch das Kriterium für allen Wandel. Führt es zu mehr Leben und Lebendigkeit oder ist es einfach Wandel um des Wandels willen und weil halt immer was Neues her muss? Also die entscheidende Frage oder das entscheidende Kriterium Leben und Lebendigkeit.
Liebe Schwester Christine Roth, dann danke ich für das Gespräch und wünsche noch viele weitere Artikel zu schreiben. Das Buch Erweckte Begeisterung wird herausgegeben von Martin Kolosch, Robert Passini und Pater Peter von Meil. Es erscheint im Juni 2023 im Wagner Verlag und wird auf dem Symposium anlässlich der 100-Jahr-Jubiläumsfeier am 17. Juni 2023 im Kolleg St. Michael im 1. Wiener Gemeindebezirk präsentiert. Das Buch Erweckte Begeisterung ist in ausgesuchten Buchhandlungen erhältlich.